Es gibt verschiedene Arten von Gemeinschaft und es ist immer gut, auch wenn wir austauschen, wenn wir miteinander also Gemeinschaft haben, reden alle. Aber wir haben jetzt so eine Lehreinheiten, solche Lehreinheiten, wo wir vielleicht erstmal am Anfang lehren über das Wort Gottes und dann zum Schluss können wir dann austauschen, Fragen stellen. Ja, aber ihr könnt auch immer zwischendurch eine Frage stellen. Ihr werdet da mich nicht hindern oder mich nicht durcheinander bringen, kein Problem. Und wir haben voriges Mal über die Herrschaft Christi und über die Eigenschaften Gottes gesprochen, über die Herrschaft Christi in unserem Leben. Und wenn wir hier so über das Wort Gottes, über die Schöpfung, heute werden wir an die Schöpfung drankommen, so, und wenn wir überhaupt die Bibel aufschlagen, dann müssen wir, ich denke, besonders auch gerade dieser Kontingent, also die hier sind, die Jugendliche, die Studenten oder auch überhaupt Menschen, die mit ihrem Kopf also ihr Alltag gestalten, dann müssen wir immer wieder lesen. Ich wurde zum Anfang wieder, dass du aufschlagst diesen Vers 1. Korinther 1. Das macht uns immer nüchtern, wenn wir mit Gott und mit seinem Wort zu tun haben. Dann müssen wir uns unterordnen, unser Verstand wieder oder unser Wissen unterordnen unter seiner, unter der Wahrheit, unter der Offenbarung Gottes. Und, unser Verstand können wir nur gebrauchen bei Gott, wenn wir Gott suchen. Wenn wir ihm unterordnen unter die Herrschaft Christi, dann kann unser Verstand uns dienen oder Gott dienen, dann können wir ihn erkennen, können wir seinen Willen erkennen durch die Veränderung unserer Sinne. Und das schreibt Paulus auch hier. 1. Korinther, lass es mal lesen, jemand liest das, vom 18. bis 21. einschließend.
Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen, wo sind die Schriftgelehrten, wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, durch ihre Weisheit nicht gerettet, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben.
Amen. Also wenn wir Gottes Wort aufschlagen, dann muss uns immer bewusst sein, dass nicht wir werden testen, ob das Wort auch richtig geschrieben steht, ob das auch richtig zu verstehen ist, sondern das Wort wird unser Denken testen. Also der Maßstab ist immer das Wort Gottes und wir werden unser Denken wieder testen. Und ich weiß, dass wenn wir viel mit verschiedenen diese atheistischen Dinge, ich weiß, dass ich bin aufgewachsen in einer atheistischen Schule, in atheistischem Land, Ausbildung, alles war gottlos und atheistisch bewusst. Und wenn ich die Bibel aufschlug, dann musste ich immer wieder erstmal den Kopf schütteln, bevor ich mich wieder dem Wort unterstelle, unterordne und sage, nicht mein Denken, nicht mein Empfinden ist richtig, sondern das ist die Wahrheit. Und hier muss sich was verändern. Das ist immer die Grundlage, wie wir überhaupt Gott verstehen und wie wir zum Wort Gottes drangehen sollen. Egal, was wir gelernt haben, wie viel wir gelernt haben, immer wieder sagt Paulus hier auch, dass unser Wissen kann uns nicht Gott offenbaren. Wir können durch das Wissen Gott nicht verstehen. Aber wenn wir unser Wissen, unser Verstand, unser Denken der Wahrheit, dem Maßstab unterordnen, dann können wir weitergehen mit Gott. Dann können wir ihn erleben, auch ihn kennenlernen. Und wenn wir den Schöpfungsbericht lesen in der Bibel, ich denke, die viel studiert haben, wissenschaftlich, die haben dann ihre Mühe mit ihrem, das irgendwie zusammenzubringen, die Wissenschaft mit Gottes Offenbarung. Aber Gott hat überhaupt kein, der hat überhaupt keine Absicht gehabt, als er das niedergeschrieben hat, so ganz einfachen Worten. Und Gott sprach und das geschah. Er hat überhaupt nicht die Absicht gehabt, das irgendwie verbinden mit den Wissenschaften der Menschen. Also Gott braucht das nicht, hat das nicht nötig. Weil er ist der Schöpfer und hat das einfach so niedergeschrieben durch die Propheten, wie das auch hier steht. Und so werden wir heute kurz sehen, bevor Gott was als Physisches was gemacht hat, die physische Erde, überhaupt Menschen, Tiere, Kosmos und so, bevor etwas Sichtbares geschaffen wurde, hat Gott die unsichtbare Welt geschaffen. Ich werde jetzt kurz so durchgehen, durch diese Wahrheiten. Wir werden einige Bibelstellen lesen, aber nicht alle, weil dann werden wir, ich gehe davon aus, dass die meisten die Bibel kennen und deswegen werden wir da nicht alle Bibelstellen lesen. Und ich weiß auch, dass viele Wahrheiten oder viele Sachen, die wir hier ansprechen werden, kennt ihr schon oder habt ihr selber durchgegangen, seid ihr in der Bibel oder gelehrt. Und deswegen wird vielleicht einiges oder anderes nichts Neues sein. Die Bibel ist sowieso immer eine Quelle, die nie auszuschöpfen geht. Und deswegen gehen wir einfach so jetzt auch das durch, was vielleicht ihr euch gehört habt oder auch kennt. Wie gesagt, bevor Gott die physische Welt geschaffen hat, hat er die geistliche Welt, die Geister geschaffen. Ihr habt wahrscheinlich viel gehört und gelesen auch über Geister, Engel, Dämonen, Satan, Luzifer, Seraphim, Cherubim. Das sind alles Begriffe von geistlichen Wesen. Gott hat geistliche Wesen geschaffen und Gott hat die anders geschaffen als zum Beispiel die physische und als die Menschen. Und wir sehen in der Bibel, das ist sehr wichtig zu wissen, dass bevor die Schöpfung der Mensch kam, waren die geistlichen Wesen schon erschaffen. Und die Bibel sagt auch klar darüber, wie Gott sie geschaffen hat. Er hatte sie durch sein Wort auch geschaffen. Er hat alles überhaupt, was existiert, hat Gott den Anfang gegeben und das erschaffen. Und die Bibel nennt auch manchmal die himmlische Heere, nennt man die Geister oder die Engel als himmlische Heere. Vielleicht lesen wir einen Vers, Nehemia 9,6. Da ist das, dass Gott das alles geschaffen hat, die geistlichen Wesen geschaffen hat und die beten ihn an. Nehemia 9,6. Jemand, der das aufgeschlagen hat, könnt ihr einfach, ohne zu fragen, einfach laut vorlesen, dann ist das einfach und schnell.
Herr, du bist allein. Du hast gemacht den Himmel, aller Himmel, Himmel, den ganzen Herr, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darin ist. Du machst alles lebendig und das himmlische Herr betet dich an.
Das himmlische Herr betet dich an. Das sind gemeint die geistlichen Wesen. Gott hat sie, Engel heißt, übersetzt heißt auch ein Gesandter. Also die Engel wurden geschaffen, um Gott zu dienen. Gott hat sie als geistliche Wesen geschaffen, um sie zu senden, um sie zu benutzen, dass sie Gott dienen. Das waren geistliche Wesen, die keinen Körper hatten. Ja? Gott hat alle Geister, alle geistliche Wesen vollkommen und gut gemacht. Gott hat nichts Böses gemacht. Er hat keinen Teufel gemacht, keinen Satan. Er hat den Luzifer gemacht. Also die Engel waren sehr stark, sehr mächtig und es gab verschiedene Rangordnungen unter den Engeln. Es gab höhere und niedrige Engel. Und es gab einen, der Fürst war über alle Engel. Und Gott sagt auch, dass die Engel waren so viele geschaffen, dass man die nicht zählen kann. Gott ist souverän. Er konnte die Engel auch so schaffen wie die Mensch, so zwei Mann und Frau und dann sie vermehren. Aber Gott hat das anders gewollt und er hat auf einen Schlag Milliarden und Milliarden, also man kann die nicht zählen. So viele Engel hat er, solche geistlichen Wesen hat er gemacht, hat er geschaffen. Das sagt doch in Offenbarung 5,11, das ist Tausende und Tausende und das sind solche Begriffe, die keine Zahl nennen. Es gibt unzählbare Geister. Die waren alle bei Gott. Die waren alle Gott untertan. Wie gesagt, der Luzifer, der war der vollkommenste und der schönste oder der vollmächtigste unter ihnen. Und lass uns vielleicht Jesekiel aufschlagen, da gibt es einige Bezeichnungen von diesem Engel. 28 Jesekiel. 14 lesen wir. Jesekiel 28, 14, wie ist das?
Du warst ein glänzender, schimmernder Cherub und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandelst inmitten der feurigen Steine. Weiter?
Nee, bis hier. Du warst, hat jemand noch eine andere Übersetzung?
Du warst ein mit ausgebreiteten Flügelschirmen der Cherub, und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du einher.
Ja, das ist Übersetzung von Schlachter, ja?
Nee, die Elberfelder.
Genau. Gut, das ist genauso wie auf die Russische. Ich habe bewusst einige Übersetzungen genommen. Das war der Engel, der über alle anderen Engel erhoben war. Gott hat auch bis heute gibt es, also das ist in der geistlichen Welt so wie in der physischen Welt, es gibt Ordnungen und Stellungen, verschiedene Rangs. Und dieser Engel, der war vollkommen und er hatte es nicht nötig, gegen Gott zu rebellieren, weil er war von Gott bevorzugt und er hat eine hohe Stellung. Aber lasst uns noch den 15. lesen.
Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde.
Also, Gott hat auch Luzifer vollkommen gemacht und er war gut. Du warst ohne Tadel von Anfang deines Erschaffens, oder wie war das?
Ja, von dem Tage an, als du geschaffen wurdest.
Also, Gott hat Luzifer geschaffen. Er hat alle Engel geschaffen. Und er war vollkommen, er war ohne Tadel. Bis auf einen Zeitpunkt, wo er sich erhoben hat gegen Gott. Ich gehe bewusst nicht sehr zeitlich auf dieses Ereignis ein, weil wir verstehen vieles auch nicht in der geistlichen Welt. Warum das passiert ist, wieso das passiert ist. Gott sagt nur Tatsachen uns hier. Und er wollte gleich sein wie Gott. Und lass uns nochmal den 17. Vers lesen. Den 17.
Weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz, darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen.
Und vielleicht lesen wir noch Jesaja 14. Da ist auch noch, das sind die zwei entscheidenden Bibelstellen über den Satan, über den Luzifer. Jesaja 14, 13 und 14. Oder 12, wir können 12 anfangen.
Welches Kapitel?
14. Kapitel Jesaja, vom 12 bis 15.
Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Ja, hinunter zu den Toten fuhrest du zur tiefsten Grube.
Mhm. Vielleicht erstmal ein Abstieg. Ich habe das vergessen zu erwähnen. Es gibt solche Auslegungen oder solche Meinungen, dass die Gott erst die Erde geschafft hat und dann irgendwann war die alles vollkommen und dann irgendwann hat er die Engel geschaffen und dann ist der Satan gefallen und hat alles kaputt gemacht und auf der Erde so. Aber in Hiob steht geschrieben, das ist eine Bibelstelle, die können wir da später nachschlagen, aber ich sage das einfach, zitiere die so, dass als Gott Hiob fragt, warst du da, als ich die Erde geschaffen hatte, als ich die Erde schuf und alle Morgensterne, die Engel werden auch manchmal Söhne Gottes genannt, die jubelten vor lauter Freude, als sie sahen, wie ich die Erde geschaffen hatte. Also die waren dabei, die Engel, als Gott die Erde schuf. Also die waren schon anwesend. Deswegen ist das auch aus dieser Bibelstelle klar, dass erst wurden die geistlichen Wesen geschaffen, bevor das physische Universum geschaffen wurde. Ja, und dann lesen wir hier, wie er sagt, ich. Also das war diese Bosheit, die in ihm erwacht wurde, wo er sich erheben wollte über Gott. Er wollte einfach den Schöpfer ersetzen. Aber was geschieht, wenn ein Geschöpf den Schöpfer ersetzt oder will ersetzen? Dann ist Chaos dran. Und nicht, dass Gott so egoistisch ist, dass er keinen will auf seinen Thron lassen sitzen. Aus Verantwortung als Schöpfer kann Gott keinem Geschöpf erlauben, die Rolle des Schöpfers zu übernehmen. Das ist genauso wie ein kleiner Junge, der Vater fährt auf der Autobahn, so 150 km/h, und der kleine Sohn sagt, Papa, du hast schon lange gefahren, jetzt werde ich mal fahren. Nicht, dass der Vater so ehrgeizig ist und ihm das nicht geben will, sondern aus der Verantwortung wird der Vater ihm das nicht erlauben. Weil dann ist alles am Ende, ist das Ende da. Ja? Jedenfalls, Gott hat natürlich die volle Macht und die volle Übersicht, was da geschah. Also Gott hat hier nicht mit einem Gegner gekämpft. Gott hat die volle Macht über sein Geschöpf, über Engel, über alles, was er geschaffen hat. Und deswegen wurde er von der Gegenwart Gottes oder von seinem, wo die Bibel sagt, vom Himmel da, wo Gott thront, da wurde er entfernt, er wurde rausgeschmissen aus Gottes Gegenwart. Jedenfalls dieses Ereignis in der geistlichen Welt hat das Böse ins Leben, also so wurde das Böse geboren, so gesagt. Ja, wenn wir manchmal stellen sie uns Fragen, von wo kommt das Böse? Ja, das alles hat ihren Anfang in der unsichtbaren Welt. Und dann wird aus dem Unsichtbaren wird das sichtbar. Ja? Und so haben wir so den Bericht in der Bibel über den Fall des Engels. Und der Engel, der ist nicht nur alleine, sondern er hat noch einen Teil der Engel mit sich mitgerissen in diese Rebellion und wurde dann mit seinen Anhängern, so gesagt, von Gott entfernt. Deswegen hat der Teufel viel dienstbare Geister in seiner Verfügung. Der Teufel ist nicht allwesend, wie Gott ist. Er ist nicht allwissend, wie Gott ist. Er ist nicht Gott. Aber er ist ein geistliches Wesen. Und weil er unzählbare Engel, die heute als Dämonen oder als böse Geister bezeichnet werden, unter seiner Herrschaft hat, kann er in der ganzen Welt Einfluss nehmen. Er kann in der ganzen Welt heute auch regieren wie Herrscher dieser Welt. Ja. Wir werden auch nicht zu lange auf diesem Thema stehen bleiben. Man kann natürlich die ganze Ausmaß dieser Dinge darüber reden und wie das heute sich auswirkt, was das ist, Dämonen, geistliche Welt, wie funktioniert das, wie ist das alles heute auch, was hat das mit Christen, mit uns zu tun. Aber das ist nicht meine Absicht heute, ich wollte das nur kurz streifen, dass die geistlichen Wesen da waren und als Gott die Erde und die Menschen schuf. Und das waren schon die die böse Geister oder die Satan mit seinem Heer, die aus dem Himmel niedergeworfen wurden. Und dann lesen wir, ich gehe einfach jetzt zu dem Schöpfungsbericht. Wir gehen weiter, wir schlagen 1. Mose 1,1 auf, wo das dann wo der Schöpfungsbericht anfängt. Am Anfang steht geschrieben, am Anfang. Also Gott war noch nicht, Gott war da, als noch nichts da war. Johannes 1 steht auch geschrieben, alles ist durch ihn erschaffen. Alles ist aus ihm und aus seinem Wort. Alles hatte seinen Anfang gehabt. Nur Gott hat keinen Anfang gehabt. Gott hat Himmel und Erde aus nichts gemacht. Er brauchte kein Material, er brauchte keine Substanz. Das ist Gottes Art zu schaffen. Er braucht nichts, um etwas zu machen. Gott hat, durch den Schöpfungsbericht sehen wir auch, Gott hat seine Macht, seine Allmacht gezeigt. Gott hat seine Allwissenheit, seine Weisheit, seine Kraft gezeigt. Wir sehen hier, wie unvergleichlich der Mensch ist. Im Blick so auf Gott, wenn wir sehen, wie er alles geschaffen hat. Der Mensch, der muss lernen, wir haben das voriges Mal ein bisschen angesprochen, der Unterschied, der muss vieles wissen, um etwas anzufangen. Er muss auch vieles haben. Er muss etwas haben, um etwas zu machen. Er muss wenigstens, die Frau muss wenigstens Mehl haben oder etwas, wenn wir also was backen oder kochen will. Der Mann muss wenigstens irgendwelches Material haben, um etwas zu bauen, oder? Egal, was wir machen, aber wir können aus nichts auch nichts machen. Und das ist Gottes Art. Jemand sagte, wenn Gott aus dir was machen soll, dann muss er dich erst zu nichts machen. Dann kann er aus dir was machen, weil das ist seine Art, was zu machen. Wir lesen, dass Gott, 2. Vers, liest jemand den 2. Vers? Oder ersten und zweiten zusammen. Ja.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser.
Also es war finster und es war solche Finsternis, die hier auf Erden kaum zu erleben heute ist. Egal welche Finsternis, das ist immer noch ein bisschen irgendwo Licht. Ich habe mal in einer Hülle war ich. Hülle?
Hülle.
Da, wir sind da mal tief in einen Berg reingegangen. So. Wir hatten eine Lampe, wir hatten unser Motorrad. Wir sind ja in den Bergen da geklettert, haben mit dem Motorrad sind zu meinem Freund gefahren. Da haben wir uns mit dem Seil da reingeseilt und dann war das stockdünn. Unsere Taschenlampen haben überhaupt nicht funktioniert. Ich habe solche Fenster noch nie gesehen. Wir haben das gestrahlt und wir konnten nichts sehen. Dann haben wir auf dem Boden so geleuchtet, so 20 cm haben wir dann den Boden gesehen. Dann haben wir die Lampe vom Motorrad abgebaut und den Akku vom Motorrad und dann sind wir mit diesen Sachen da rein und haben die Lampe dann direkt am Akku angeschlossen, diesen Strahler vom Motorrad und konnten wir nicht viel mehr sehen. Das war so eine Finsternis, ich habe noch nie so erlebt. Da haben wir die Wand angestrahlt, sondern war die Wand so zu sehen. Aber die Finsternis konnte das Licht nicht auseinandertreiben. Wir konnten unseren Weg nicht erleuchten. So eine Finsternis war mir ganz neu. Aber dann haben wir nach 10 Metern haben wir da irgendwo eine Ecke geleuchtet. Dann liefen da weiße Mäuse rum, ein paar Mäuse. Wo dachten wir, also gibt es hier doch noch Licht. Weil wo kein Licht ist, kann doch kein Leben sein. Und, aber da, als Gott die Erde geschaffen hat, es war eine Finsternis, die wir uns nicht vorstellen können. Es war überhaupt kein Licht. Nur Gott braucht auch nichts, kein Licht, um zu sehen, weil er auch ohne Licht sehen kann. Für ihn ist, kennt ihr die Bibelstelle, auch Finsternis ist wie Licht, wie Tag. Und bei ihm ist das überhaupt kein Problem. Und, aber das Leben braucht Licht. Und deswegen fängt die Schaffung an von diesem Licht. 3. Vers. Und Gott sprach, ja, es werde Licht und es wurde und es wurde Licht. Eigentlich, wir kennen, wenn jemand schon also diesen Bericht öfter mal gelesen hat oder kennt das, erkennt ihr das auf euer Leben beziehen. Genauso fängt Gott auch in uns an zu wirken. Erst hat er uns geschaffen als physischen Mensch. Wir sind von ihm geschaffen worden, im Mutterleibe, steht geschrieben. Ja? Aber wir sind geboren und das war Finsternis in uns. Wir haben Gott nicht gekannt. Von unserer Geburt her, von unserem Dasein haben wir Gott nicht gekannt. Und dann, als wir uns bekehrt haben, da kam Licht. Also Gott hat Licht geschaffen. Und diese Prozesse hat er auch in uns so, ich vergleiche das mal so, diese Prozesse geht in unserem geistlichen Leben wahrscheinlich ungefähr so, wie Gott auch damals die Erde geschaffen hat. Dann fängt er an zu trennen, Finsternis und Licht. Wenn der Mensch sich bekehrt hat und mit Gott leben will, dann kommt der Prozess der Trennung. Es wird so vieles getrennt, was früher, was Finsternis ist, was Licht ist. Ihm wird immer klarer, was er rausschmeißen muss aus seinem Leben, was er annehmen muss, was er will, was er nicht will, diese Trennung. Und irgendwann kommt dann Farbe und Frucht und alles weiter. Und der Sabbat. Aber das sind diese Prozesse, die so auch für uns so annehmen kann. Aber wir gehen erstmal historisch so das durch. Und das Licht, mit dem Licht fing das an und dann ging das weiter. Vielleicht lass uns nur bis 12 lesen. Jemand liest diesen Abschnitt. Wer will das lesen?
Von wo an?
Von 4 bis 12.
Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Mhm. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die das scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag.
Vielleicht bis hier. Zwei Tage hier. Erstmal war das Licht geschaffen und dann war die Trennung gleich. Finsternis und Licht. Und dann war die Festung geschaffen am zweiten Tag und da war die Trennung. Wasser vom Wasser. Licht ist eine Eigenschaft, die ein Mensch, die auch die Wissenschaftler kennen, nicht ganz erklären, was Licht ist. Die können den Licht ausmessen. Die können verschiedene messen, zum Beispiel die Geschwindigkeit des Lichts. Oder irgendwelche, aus was das Licht entsteht. Aber was Licht ist, können die immer noch nicht sagen. Ich habe einige gelesen Dinge, wie, was alles geforscht ist im Bereich Licht. Und die kennen das. Also viele Dinge haben die entdeckt und entdecken immer mehr. Aber was Licht ist, die können die Quelle des Lichts beschreiben und auch verschiedene Lichtquellen machen. Aber wir müssen bedenken, am Anfang gab es noch keine Quelle. Es gab keine Sonne, es gab keinen Mond, es gab keine Sterne, es gab keine Lichtquelle, die wir heute kennen. Aber Gott hat Licht gemacht, unabhängig von irgendwelcher Lichtquelle. Deswegen hat er souverän Licht geschaffen und es war Licht da. Und dann gab es auch gleich Tag und Nacht, weil Licht hat auch Finsternis dann gleich. Durch Licht erkennt man Finsternis. Und das wurde dann geschieden. Wasser und Wasser wurde geschieden. Dass diese Festung, das ist ja der Himmel, der physische Himmel, diese 11 Kilometer, sagt man, die Stratosphäre hier, wo der Mensch atmen kann, wo Sauerstoff ist. Und man sagt ja blauer Planet, das ist ja wegen dieser 11 Kilometer Stratosphäre hier über die Erde. Das macht so den blauen Schein, diese Sauerstoff und so. Das war die Festung, die er gemacht hat. Und dann hat er das Wasser genommen und einen Teil von diesem Wasser, weil die ganze Erde war unter Wasser. Alles war, hat er einen Teil genommen von diesem Wasser und hat über diese Schicht eine Schicht Wasser gestellt. Also wenn das jetzt würde so sein wie damals, dann würde die Rakete, die musste dann erstmal die Stratosphäre überwinden und dann noch eine Schicht von Wasser überwinden. So hat das Gott am Anfang gemacht. Und dann hat er Platz gemacht für die Feste, für die Erde selbst. Lass uns dann noch weiterlesen. Aber wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr gleich noch stellen. Unterwegs. Lesen wir bis 12.
Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel, an besondere Orte, dass man das Trockene sehe, und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringen, und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war.
Das ist auch ein Teil, zu dem wir so gewohnt sind. Wir überlegen nicht, dass wir jeden Tag mit Wunder zu tun haben. Wenn wir ein Blatt nehmen vom Baum, die Wissenschaftler sagen, dass in einem Blatt, ein Blatt ist viel komplizierter als die größte chemische Fabrik dieser Welt, ist nicht so kompliziert. Und die Prozesse, die in einem Blatt vorgehen, was da alles abläuft, in einem einfachen Blatt, das runterfällt am Herbst, ja. Also lauter Wunder jeden Tag von morgens bis abends umgeben uns. Und wir kennen zum Beispiel, wenn ich ein, ihr kennt ja das auch mit Technik, so mit Computer, mit diesen ganzen Teilen hier, mit den modernen, mit Handys. Ihr könnt ja auch feststellen, welcher besser, welcher schlechter ist, welche Qualität hoch 1 oder hoch 3 ist. Und ihr könnt ja auch unterscheiden. Ja? Wie können wir Gott, wie können wir das abschätzen, was Gott gemacht hat? Gott hat Dinge gemacht, die der Mensch nicht nachmachen kann. Der braucht nicht jeden Frühling neue Bäume schaffen. Der braucht nicht jeden Frühling neue Tiere oder neue Pflanzen schaffen. Er hat das einmal gemacht und einen Samen reingelegt, der hat diesen Pflanzen Leben gegeben, die nach ihrer Art sich vermehren. Und das läuft schon tausende von Jahren so. Und keinem kommt das im Sinn, dass das mal aufhört. Oder der Bauer überlegt nicht, ob er nächstes Jahr ob das ernten wird, ob was Neues aus der Erde kommt oder nicht. Der sät einfach, der weiß, der Samen bringt nach seiner Art. Und wenn er Weizen sät, dann denkt er nicht, er wird Kartoffeln ernten. Weil das heißt, alles nach seiner Art, Gott hat das reingelegt bei der Schöpfung. Und das sind lauter Wunder. In diesen kleinen Samen ist der ganze Baum, sein Geruch, sein Aroma, seine Farbe, seine Form, der Frucht, der Blätter, alles ist in einem winzigen Samen drin. Gott hat so eine Vielfalt gemacht, und das sehen wir bei der Kreativität des Schöpfers. Ja? Jede Art hat seine Form. Jede Art hat auch zum Beispiel, es gibt unzählige Arten von Bäumen, von Pflanzen, von Früchten. Der hat sich was ausgedacht. Der Schöpfer ist unendlich kreativ. Also wir können in Staunen kommen und in Anbetung kommen, wenn wir einfach die Welt der Pflanzen ansehen. Und es gibt viele Wunder, die wir einfach jeden Tag übersehen, wie ich schon gesagt habe. Und das hat alles Gott mit dem Wort gesagt, der Kraft seines Wortes. Die könnten noch länger über Pflanzen und über Bäume, über diese verschiedenen Arten sprechen, über Blumen. Gott hat auch in diesem eine Absicht gehabt. Wie denkt ihr, was war die Absicht Gottes? Was war seine, ja, warum hat er das gemacht? Warum hat er so eine Vielfalt gemacht?
Nämlich fürs Freuen und ihn anbeten.
Ja, er hat das einfach aus Liebe zum Mensch gemacht. Er konnte das einfach, er konnte schwarz-weiß die Welt machen. Aber er hat uns einfach so viel gegeben. Ich kann das einfach mit einem Beispiel erzählen. Warum Gott so viele Früchte, so viele Arten, zum Beispiel wenn wir die Zitronenfrüchte nur nehmen, oder die Weintrauben, wie viele Sorten. Wenn wir nehmen nur die Obst und Gemüse und alles andere, ja, was da nicht alles für Sorten und Arten gibt. Und der wusste, dass der Mensch das wahrscheinlich sein ganzes Leben nicht wird alles probieren können oder so. Aber Gott ist einfach so. Es ist sein Charakter. Zum Beispiel, er hat auf den Bäumen, ja, auf den Bäumen, wenn die ganzen Blüten, die auf den Bäumen am Frühling blühen, auf dem Äpfelbaum, wenn die ganzen Blüten würden Äpfel bringen, dann würde der Baum gleich sterben. Der Baum kann nicht mal die Hälfte austragen, was da blüht. Aber Gott ist so verschwenderisch. Gott ist so unendlich freigebig. Er gibt so viel. Der Mensch braucht das ja. Der Baum braucht das nicht so. Nicht so. Der kann das nicht mal alles verarbeiten. Das ist der Charakter Gottes. Weil er so liebevoll, so liebt den Menschen, weil er sich so freute. Er hat alles vorbereitet für den Mensch. So wie meine Mutter. Ich habe vielleicht dieses Beispiel erzählt. Also ich war 2 Jahre im Militärdienst und ich war nicht im Urlaub. Ich kam nach 2 Jahren erstmal nach Hause. Meine Mutter hat sich schrecklich gebangt. Also die hat auf diesen Tag gewartet. Dann kam ich nach Hause, als wir uns dann alle begrüßt haben und so, dann kamen wir rein und dann wollten wir zusammen essen. So einen Tisch habe ich noch nie vorher gesehen in meinem Leben. Was da nicht alles drauf war. Die hat wahrscheinlich, ja Mama, du hast einen ganzen Monat wahrscheinlich schon vorbereitet, diesen Tisch. Was da nicht alles drauf war, wir konnten das nicht mal alles probieren wahrscheinlich. Was die alles gebacken und gebraten hat und gekocht hat. Ich sage, Mama, warum so viel, so unendlich viel? Hast du gemacht? Ja, ich freue mich so, dass du da bist. Die wusste, dass wir das die Hälfte nicht mal essen werden. Alles. Aber so ungefähr und viel, viel mehr noch hatte Gott sich gefreut auf den Mensch. Er wollte einfach, dass es dem Mensch unendlich gut geht. Er hat das alles geschaffen. Auch den Mensch werden wir sehen, wie er geschaffen hat, dass er das alles aufnehmen kann. Dass er das alles schmecken kann. Zum Beispiel, dass er das alles auch sehen kann. Und er kann durch das abschätzen und erkennen, wie Gott ihn so gerne hat. Wie Gott alles so für ihn vorbereitet hat. Gott brauchte ja das nicht zum Leben. Er brauchte auch kein Licht. Er war immer da, als noch kein Licht war. Und dann lesen wir, was Gott alles im Universum gemacht hat. Das ist überhaupt unvorstellbar. Lass uns mal die 14 bis 19 lesen. Verse.
Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde, und es geschah so. Und Gott machte 2 große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde, und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war.
Guck mal, wer ein bisschen diese studiert hat oder auf der Schule den Kosmos und so die ganzen das ganze Universum so, dann denken wir, das kann ja doch nicht wahr sein. Die Erde, das ist ein kleines winziges Teil des Kosmoses, und kann das sein, dass das alles nur für den Mensch auf der Erde alles geschaffen wurde? In der Schule hat mal ein Lehrer das so verglichen, der wollte den Schülern das beibringen. Das, was alles im Kosmos schon erforscht ist, was die durch die moderne Technik von Sternen sehen und irgendwie zählen können, wer weiß. Das ist ungefähr so zu vergleichen, sagt er. Wenn von Bayern, von München bis der Nordsee, ganz Deutschland, 1 Meter Sand bedeckt wird. 1 Meter Sand wird bedeckt ganz Deutschland. Und ein Körnchen von diesem Sand, das ist die Erde.
Ups.
Dann, aber wir müssen ja jetzt nicht aus wissenschaftlichen Dingen zu der Bibel kommen, sondern wir müssen jetzt denken, wir müssen ja unser Verstand unterordnen, dem Wort Gottes. Und jetzt staune ich über Gott. Ich habe gesagt, Gott, wahnsinnige Entfernungen im Kosmos, die wir nicht mit Kilometer oder mit unseren Massen messen können, dann wären Lichtjahren, sagen wir einfach. Solche wahnsinnige Entfernungen und Planeten, die und Sonnensysteme und alles, was nicht alles funktioniert im Kosmos, und das nur, damit der Mensch kann sich in der Zeit und Raum orientieren. Ist das nicht zu viel, Gott? Das ist gegeben für den Mensch, dass er sich orientieren kann. Also wer ist schon der Mensch, wenn die Erde ein Körnchen ist, wer ist schon der Mensch auf der Erde? Und Gott hat die Entfernungen können wir nicht mal begreifen. Das sind die Wissenschaftler sehen kein Ende da. Und das hat alles Gott gemacht. Und dann, aber wenn ich sehe in der Mikrowelt Gottes Handschrift, der Mensch braucht ja nicht, der konnte ja im Mond und ein paar Sterne geben, da, dass er sich ein bisschen orientieren kann. Und Gott hat so viele Dinge geschaffen, wo der Mensch das nicht mal sehen kann, alles. Aber guckt, welche Eigenschaften Gott hat. Er macht das nicht nur mit dem Kosmos so. Wie gesagt, er macht das mit den Bäumen, mit den Früchtenbäumen so. Ein Kirschenbaum, alle, die sagen, wenn ihr ein Zehntel von Kirschen bringt, was blüht, dann ist das eine Riesenernte. Ein Kirschenbaum kann ungefähr das Zehnte nur ertragen, was er von Blüten hat. Ja, warum macht Gott so viel dann? Ist das seine Art? Deswegen ist es für ihn kein Problem, mit 6 Millionen Menschen zu kommunizieren auf der Erde. Also, das ist für ihn gar nicht. Jedenfalls, mir war das ganz neu, als ich das wieder alles unter dem Wort Gottes mein Denken unterordnen musste. Also wenn Gott sagt, das wurde geschaffen zu einem Ziel, dass der Mensch sich orientieren kann. Und heute sehen wir, zum Beispiel, da können wir auch staunen, wenn wir zum Beispiel große irgendwelche Maschinen haben, wo vielleicht diese Zahnräder so groß sind wie dieses Zimmer. Dann ist immer plus minus die Genauigkeit da in diesen ganzen Umdrehungen plus minus, ja, solche Zähne müssen plus minus ein paar Zentimeter sein da, also der Unterschied, also diese Luft und so, diese Genauigkeit. Aber könnt ihr euch vorstellen, die Entfernungen von Sterne, von Mond, von der Sonne, die mit Lichtjahren gemessen werden, und das so genau funktioniert das, dass wir unsere elektronische Uhr nach den Sternen einstellen. Der Mensch denkt ja sich nicht die. Ich frage einem, mit was vergleichst du deine Uhr, dass du weißt, dass am Fernsehen zeigen die ja da. Von wo nimmt das Fernsehen das? Von wo nimmt das Radio? Von wo wissen die das? Dass es jetzt 20 vor 9 ist. Von wo wissen wir das? Ja, von den Sternen. Und die Riesensterne und die Riesenentfernungen, die sind so genau, die funktionieren so genau, in keinem Labor kann man so eine genaue Maschine machen. Und wo wir unsere Hundertsten von Sekunden messen können. Also ich staune, wie Wissenschaftler Probleme haben, an Gott zu glauben. Und wahrscheinlich, ehrlich gesagt, gibt es wenige Wissenschaftler, die das bezweifeln. Weil die sind dann einfach in die Knie gezwungen, wenn sie mit solchen Dingen umgehen, wenn sie nicht einfach bewusst sich die Augen zukleben, dann müssen sie zugeben, es ist Wunder über Wunder. Alles ist nur Wunder. Aber wir gewöhnen uns so an das und das scheint uns überhaupt als normal. Ja. Die Sonne geht auf, aber die Sonne geht nicht auf. Die Erde hat sich gedreht. Wir messen alles nach unserem Verständnis, so wie wir das empfinden. Ja, so ist es richtig. Aber ist nicht so. Und über den Kosmos könnten wir noch vieles reden. Das ist auch ein unerforschliches Gebiet, wo man ohne Ende kann staunen und forschen. Wir können auch viele Bibelstellen lesen, wie Gott das alles geschaffen hat, wie er das hält, wie das alles so perfekt abgestimmt ist. Sonne, Erde, die Entfernung, Klima. Und das war alles für den Mensch. Dann hat er die Tierwelt geschaffen am sechsten Tag. Und so wie Eltern, wenn ein Pärchen ein Kind bekommt, wenn Eltern ihr Baby bekommen, dann machen sie schon Vorbereitungen, bevor das Baby geboren ist. Es wird schon alles sorgfältig über alles bedacht und alles überlegt, damit das Kind in eine geborgene Welt kommt, in eine Welt, wo er alles hat zum Überleben. Und nicht nur zum Überleben, dass ihm wohl geht. Dass er die richtige Wärme, das richtige Essen, alles, Ernährung, alles wird vorbereitet. Und so hat Gott alles vorbereitet. Jetzt sind wir bei dem Gipfel der Schöpfung beim Mensch. Lass uns mal, wir machen das heute im Schnelltempo. Ich mache das bewusst, weil die meisten von euch Christen sind und wir brauchen jetzt nicht so detailliert eingehen in die Schöpfungsgeschichte, wie wir das machen, wenn wir zum Beispiel mit Moslems das durchgehen oder mit Ungläubigen, die das noch nie gehört haben. Hi, kommt einfach dazu. Lass uns mal lesen vom 25. Wo er auch über die Tierwelt, ein Vers über die Welt der Tiere, die er geschaffen hat. Und 26. 25. erstmal.
Und Gott machte die Tiere des Feldes und jedes nach seiner Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht.
Gott hat alles erstmal nach seiner Art geschaffen. Ja, das sehen wir auch bis heute, dass alles hält sich zu seiner Art. Wir haben diesen Bericht über Vögel und Fische übersprungen, aber das ist immer so das Gleiche. Ja? Wenn Gott was macht, dann ist es vollkommen und das ist gut. Wir sehen jetzt, wo Gott Menschen schuf, er sagt erstmal, lasst uns. Das bedeutet Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Die haben sich besprochen, beraten. Die haben miteinander gemeinsam, sie haben sich überlegt, wie wollen wir den Menschen schaffen? Hier ist Gott in Mehrzahl. Lasst uns Menschen nach unserem Ebenbild. Und wir lesen jetzt, lasst uns nochmal den 27. lesen. Und dann ja, den 27. lesen jetzt.
Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Frau.
Ja.
Schöne Frau.
Steht geschrieben. Und lass uns nochmal den zweiten Kapitel, vom zweiten Kapitel den 7. Vers lesen, das ist das Gleiche. Den 7. Vers, 2. Kapitel, lies
da
nach.
Machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen.
Ja, hier sehen wir, wie Gott erst das Haus geschaffen hat, in dem der Mensch leben sollte, vom Acker, der Erde. Er hat ihm aus Staub gemacht, seinen Körper. Und dann hat er ihm den Odem gegeben. Er hat in diesem Moment, in diesem Geschehen, hat er sein Ebenbild, ein Teil von sich, hat er in diesen toten, sagen wir so, Körper, in dieser, er lag so, wie die Leiche liegt, wenn ein Mensch gestorben ist. So lag Adam da und es war kein Leben in ihm, es war nur die Hülle. Und dann wurde der Mensch lebendig, weil seine Persönlichkeit, seine Persönlichkeit, das Gottes Ebenbild, kam in ihm rein, in diesem Körper. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Wir sehen, dass Gott sie geschaffen hat als Mann und Frau, und wir werden sehen auch, das nächste Kapitel schreibt es ausführlich, wie der Mensch geschaffen wurde und wie die Frau geschaffen wurde. Vielleicht nur noch, dass Gott was bedeutet, dass wir Gott ähnlich sind? Wie würdet ihr das erklären? Gottes Ebenbild. Was ist Gottes Ebenbild in uns, im Menschen? Was sind so grundlegende Sachen? Hat Gott solche Nase wie der Mensch oder solches Gesicht? Oder wie ähneln wir Gott dann? An was?
In den Eigenschaften einfach. Denken, fühlen.
Denken, fühlen, wollen, ja? Das sind diese grundlegende, sagen wir so, Teile. Die Seele, genauso wie der Körper, der hat Füße, der hat Hände, der hat Ohren, also der hat Teile, Körperteile. So, die Seele, die besteht aus, so gesagt, verschiedenen Teilen, ja? Unser inwendiger Mensch, das ist Denken, Fühlen, Emotionen, weil Gott selber einen Verstand hat und der hat ein höchstes Verstand oder höchstes Wissen, hat Gott gewollt, dass der Mensch auch einen Verstand hat. weil Gott Emotionen hat. Wir lesen in der Bibel, dass Gott Emotionen hat, wollte Gott, dass der Mensch auch Emotionen hat. Und weil Gott einen Willen hat, wollte er, dass der Mensch auch einen freien Willen hat. Das gehört zum Ebenbild Gottes in dem Menschen. Ich begrenze mich erstmal mit diesen drei Sachen. Aber warum hat Gott das so gewollt? Das haben wir mal erwähnt, ich weiß nicht, in welcher Predigt, in der Uni oder wo wir mal gepredigt haben darüber, wo ich immer gesagt habe oder erwähnt habe, ich wiederhole das nur jetzt, dass Gott wollte, dass der Mensch mit seinem Verstand ihn versteht, dass er nicht durch Instinkte lebt, sondern dass er bewusst eine Selbstbewusstheit hat, dass er eine selbstbewusste Person ist und dass er Gott verstehen kann. Natürlich kann er nicht alles verstehen, was Gott tut und wie Gott ist. Aber er hat ihm den gleichen Verstand gegeben, den er selber hat. Nur in einer ganz winzig kleinen Dosis wahrscheinlich, so wenn man menschlich spricht. Aber das ist zum Beispiel wie ein kleines Kind, das versteht vieles nicht, was der Papa tut oder sagt. Aber das hat den gleichen Verstand wie der Papa. Die gleiche Ebenbild Gottes. Natürlich, das ist noch ein kleiner Vergleich, ein Kind mit einem Erwachsenen, als wir mit Gott. Wir verstehen noch weniger. Aber wir haben den gleichen, wir haben Verstand, damit wir Gott verstehen können, erkennen können, begreifen können. Und wir können zum Beispiel abschätzen, durch den Verstand könnt ihr abschätzen, zum Beispiel dieses Gerät, ist das gut oder schlecht? Ihr untersucht das und dann sagt ihr, oh, das ist ein sehr gutes Gerät. Oh, das ist ein guter Meister, der hat das gut gemacht. Dies ist nicht so gut wie das. Also ihr könnt das vergleichen. Und durch den Verstand konnten sie alles entdecken oder verstehen, was Gott gemacht hat. Und abschätzen. Er nimmt, oh, das schmeckt gut, das ist gut, das hat Gott gemacht und das ist gut. Er kann sich orientieren und er kann durch den Verstand erstmal Gott erkennen und dann, wenn er sieht, dass Gott das so wunderbar und so gut gemacht hat, dann kommen die Gefühle hoch. Also wenn der weiß, wenn der versteht, ja, der hat das für mich getan, dann kommt entgegen, er hat das aus Liebe getan. Dann kommt Liebe entgegen. Gott, du musst gut sein zu mir. Und ich will dich lieben, so wie du mich geliebt hast. Du hast ja alles für mich getan. Du hast das alles mit mich im Mittelpunkt gestellt. Das gehört alles mir. Und du bist gut zu mir. Gott wollte, dass der Mensch ihm mit Gefühlen antworten kann. Dass er Gefühle für ihn hat. Dass er ihn mit Liebe antwortet. Gott hat ihm auch einen Willen gegeben, damit der Mensch durch das Verstehen, wer Gott ist und wie er alles gemacht hat, und durch die Gefühle, dass er weiß, dass Gott mich liebt und ich ihm liebe, ich unterordne mich freiwillig, meinen Willen unterordne ich ihm. Deswegen wollte Gott nicht, dass der Mensch ohne Willen ist, aber dass er durch Verstand und durch Gefühle auch dazu kommt, sich frei unterordnen. Zum Beispiel, wenn ich nehme das jetzt mal Beispiel, Mann und Frau, ein Pärchen vor der Hochzeit, zum Beispiel als wir verlobt waren oder als wir vor der Hochzeit waren, ja, warum hat meine Frau sich mir so anvertraut? Weil sie mich kannte. Und dann hat sie erfahren, was ich für sie empfinde. Und, oder auch umgekehrt. Und so kam dann eine Freiwillige, so gesagt, ja, man fragte, warum willst du heiraten? Willst du dann einfach, so gesagt, in die irgendwie jemand sich dich unterordnen oder warum willst du nicht frei alleine sein? Ja, es gibt eine Freude und ein Bedürfnis, sich jemandem hinzugeben. Der Mensch aus Liebe zu Gott und aus dem Erkenntnis, wer Gott für ihn ist, hatte nur einen Wunsch, seinen Willen ihm zu unterordnen. Das war so von Gott gedacht. Und das war alles herrlich, weil die Harmonie war unbeschreiblich oder unbegreiflich zwischen allem, was Gott gemacht hat, auch dem Mensch. Lass uns mal lesen diesen Vers. Vers. Und Gott sah, der erste Kapitel.
Und Gott sah an alles, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Da war es Abend und Morgen, der sechste Tag.
Wenn ein vollkommener Gott sagt, der keine Fehler nicht getan hat, der überhaupt keine Fehler auch übersehen konnte, Er würde jeden kleinen Fehler sehen. Ein vollkommener Schöpfer, wenn er sagt, nicht einfach gut, sondern sehr gut, dann können wir das jetzt heute in diesem Zustand, den wir sind, nicht nachvollziehen, was das für eine Welt war. Welche Harmonie und welche Schönheit da waren in diesem ganzen Leben des Menschen. Ich werde noch vielleicht nur kurz auf dieses eingehen, wie Eva geschaffen wurde. Gott konnte ja die Menschen genauso wie Engel schaffen. Er konnte gleich 6 Millionen schaffen und da würden die über die Erde verwalten und die Erde leben, die Erde, die würden dann ihren Auftrag erfüllen auf der Erde. Aber Gott dachte, das anders zu machen. Gott hat erstmal 2 Menschen geschaffen, durch die er wollte, dass die Menschheit sich vermehrt. Jemand sagte, als Gott Adam geschaffen hat, dann guckt er ihn sehr genau an. Er sagte, dieses Modell kann ich noch verbessern.
Da kam die Kinder oder
so.
Nee, da kam Eva.
Wir müssen alleine Kinder hinkriegen.
Ich wollte die Pointe wegnehmen.
Jedenfalls Gott. Hier gibt es eine grundlegende, in diesem 2. Kapitel gibt es die Grundlage für Ehe und Familie. Und wenn es Probleme gibt in der Ehe und Familie, dann braucht man nicht lange blättern, muss man nur zum Ursprung der Ehe kommen, zum Anfang, zu dem, der die Ehe geschaffen hat. Ich habe oft erlebt, wo Ehen in Krisen waren, Ungläubige, Moslems, die Jesus nicht anerkannten, die überhaupt nichts wussten von Jesus, aber in der Ehe hatten die eine Krise. Und da kam ja einer zu mir und sagte, du, kannst du mir helfen? Ich habe so einen teuren Brautpreis bezahlt und jetzt will sie abhauen, das geht nicht. Ja, was hast du versucht zu machen? Ja, ich habe alles versucht, ich habe sie geschlagen, ich habe sie wieder. Ich sage, es gibt eine Anweisung, wenn du die für die Ehe, weil das war der Autor, der die Ehe geschaffen hat, der hat eine Anweisung gegeben, wenn du sie befolgen wirst, wird es klappen, wird es hundertprozentig klappen. Und er hat mir versprochen, der hatte Gott wirklich nicht gekannt, aber er hat mir versprochen, er wird das tun, was ich ihm sagen werde. Und dann haben wir zusammen die Bibel gelesen, den Anfang, und ich habe ihn immer aufgeschrieben für jeden Tag, was er tun sollte, aufgrund der Bibel. Nach einem Monat war seine Ehe perfekt, also war alles gut. Und er sagte, jetzt wollen wir ein Haus bauen, ja, jetzt geht es weiter. Aber er hat noch Jesus überhaupt nicht kennengelernt. Aber er hat sie einfach gehalten, weil die Ehe unabhängig, gläubige oder nicht gläubige Ehe, ist von Gott geschaffen. Ja? Und wer sich an Gottes hält, an Gottes Vorstellung, das wird funktionieren. Und weil das Erste überhaupt, was Gott sich gedacht hat in der Ehe, er konnte ja Eva auch aus dem Staub machen, ja? Und dann aus 2:1 machen. Aber er hat die aus Adam geschaffen, und das bedeutet, es gibt bei Gott überhaupt nicht 2 Personen. Es gibt einen Mensch als Mann und Frau, sagt er. Er hat den Mensch geschaffen als Mann und Frau. Und wenn man schon in die Ehe mit diesem Verständnis reingeht, dann ist schon mal der Gedanke der Scheidung für immer, bis der Tod euch scheidet, für immer weg. Da wird kein kleiner hinter Türchen gelassen. Und das ist erstmal schon die Basis, dass beide werden alles tun, um das zu leben, was Gott vorhatte. Das ist mal die Voraussetzung für das Sterben des Egoisten. Weil Gott sich nicht gedacht hat getrennt 2 Menschen zu sehen. In allen Bereichen ihres späteren Lebens. Das fängt schon an, dass sie aus ihm geschaffen wurde. Also das ist schon eine Einheit bei der Schöpfung, bei der Erschaffung. Und deswegen ist das bei Gott auch keine Absicht gehabt, den Adam vielleicht noch eine Frau zu schaffen, wenn er mit einer nicht klarkommt, vielleicht wird das mit der anderen klappen. Oder Adam, für Eva hat er auch nicht 2 Männer irgendwie vorgesehen, dass es vielleicht mit einem nicht klappt. Das gibt so viel Beispiele, dass zum Beispiel liegt die Grundlage auch für die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde. Gott hat auch nicht vor, wenn es mit diesem nicht klappt, dann nehme ich einen anderen. Jesus hat auch nicht vor. Es gibt nur eine Gemeinde. Es gibt nur einen Paul in dieser Gemeinde. Es gibt nur einen André und nur eine Sarah und nur einen Waldemar. Es gibt dich nicht mehr. Gott hat nicht vor, wenn es mit dir nicht klappt, dann nimmt einen anderen. Gott hat das nicht vor. Er hat das genauso fest sich gelegt, wie er Adam und Eva geschaffen. Deswegen ist eine Ehe einfach nur ein Spiegel für Wirklichkeit, geistige Wirklichkeit. Ehe ist nur, bis der Tod euch scheidet. Aber das ist nur ein, die Ehe ist ja nur ein Anspiel von einer Wirklichkeit, die schon in der Ewigkeit da ist. So zum Beispiel wie das Opfer, wenn wir zum Opfer gehen. Opfer war ja nur ein Anspiel. Opfer hat ja selber nicht, das war ja nur ein Anspiel, bis das wahre Opfer kommt. So ist auch die Ehe nur ein Anspiel, bis die wahre Hochzeit kommt. Dann fängt das wirklich an erst. Und deswegen hat Gott so grundlegende Sachen bei der Schöpfung der Frau und des Mannes auch gelegt, was Ehe betrifft. Zum Beispiel, lass uns mal diesen Abschnitt noch lesen, damit wir hier ein paar Säulen, so grundlegende Säulen, auf das die Ehe und Familie steht, legen. Wo musst du raus? Alex. Hallo. Die beste Stütze zum Beispiel für einen Tisch, wenn ein Tisch oder ein Stuhl steht, sind vier Füße. Stimmt? Drei kann auch noch stehen. Zwei ist schon schwierig. Ja? Und einer ist überhaupt fast unmöglich, dass ein Tisch auf einem Fuß steht. Wenn fünf Füße sind, dann wird es auch kompliziert, weil da muss eine sehr genaue Fläche sein, eine sehr gerade Fläche. Aber vier Füße sind optimal. Für einen Stuhl, für einen Tisch. Und die Ehe hat auch vier, ich sehe hier zum Beispiel vier Pfeile, auf was eine Ehe steht. Und wir haben diese Pfeile durchgenommen bei den Kirgisen. Die sagen, die haben gesagt, in unseren Ehen gibt es nur einen Fuß. Steht nur auf einem Fuß. Deswegen kippt die auch hin. Und hier sehen wir, dass Gott, lass es mal vom 18. Vers lesen. Zweite Kapitel von 18 bis Ende lesen wir den ganzen Abschnitt. Haben wir hier eine Vorhochzeit schon. Oder Vorpredigt. Ja.
Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und Gott der Herr machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tiere auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und schämten sich nicht.
Dieser Bericht, der hat unwahrscheinliche Tiefe in sich. Erstmal sehen wir, dass Gott sah, dass der Mensch nicht gut alleine. Also das kam nicht bei Adam, die Idee, sondern bei Gott. Gott ist souverän, Gott wollte das so. Und er sah, dass es für den Menschen nicht gut war, allein zu sein. Aber warum hat er diesen Schöpfungsprozess so verzogen? Nicht gleich, beide gleichzeitig gemacht. Er wollte, dass Adam zuerst geschaffen wurde. In seiner Souveränität. Dann wollte er abwarten, bis auch in Adam dieses Bewusstsein wach wird, dass es nicht gut allein zu sein. Und so auch heute, ja, der Mensch, der wächst, der wird geboren, aber ohne diesen Bewusstsein, dass er jemanden braucht. Aber dann kommt die Zeit, wo der Mensch einfach langsam versteht, wie Adam plötzlich, es ist nicht gut, ich bin allein. Ja, du hast viele Freunde, du hast Eltern, du hast, wer weiß, aber ich bin allein. Ich bin allein. Und das ist nicht gut, sagt Gott, ja. Und der Mensch erkennt das auch erstmal, ja. Und dann sehen wir, wie Gott Vorsorge trifft. Adam konnte ja nichts machen. Unter den Tieren konnte er keinen finden, der ihm gleich war. Gott war zu hoch für ihn, ja, weil er doch physisch war. Er war Gott gleich, aber er war nicht Gott. Und deswegen brauchte er einen Gegenüber. Und das war dann Gottes Idee, wie er dem Mensch eine Gehilfin schafft. Hier sehen wir erstmal, dass Gott Rollen verteilt hat. Es gibt Verteilung der Rollen in der Ehe. Egal, was uns die Welt vorgaukelt, es gibt von Gott die Verteilung der Rollen. Und das heißt nicht, eine Rolle ist besser oder schlechter. Überhaupt nicht. Zum Beispiel Gehilfen, das ist überhaupt keine schlechte Rolle oder eine Erniedrigung einer Person, wie das vorgetäuscht oder vorgesagt wird heute oder wer weiß, wie auch manchmal vorgelebt wird. Gott selber nennt sich als Helfer für Israel. Er nennt sich, ich bin dein schneller Helfer oder dein Helfer in der Not. Das ist für Gott überhaupt kein Problem, sich als Helfer in der Not zu benennen. Deswegen ist dieser Begriff überhaupt anders, wie die Menschen ihn auslegen. Und er hat Verantwortungen verteilt. Verantwortungen, er hat auf den Mann die Verantwortung gelegt, Nummer eins. Und dann die Verantwortung auf die Frau auch. Aber weil verschiedene Rollen gibt, muss jeder Partner seine Rolle wie von Gott annehmen. Dann ist erstmal eine Basis geschaffen für Kommunikation. Zum Beispiel, ich nenne das einfach so. Ich kam hier nach Deutschland vor 8 Jahren und habe angefangen, Elektriker zu arbeiten, aber ich hatte nicht die deutsche Ausbildung. Und auf dem Bau bei uns war ein Elektriker, der hier ausgebildet war und der alles richtig auch kannte und wusste. Und ich habe meine Ausbildung in Russland gehabt und ich wusste nicht, wie es in Deutschland hier so läuft. Vieles anders. Und wenn ich dann, und es gab eine Spannung zwischen uns beiden. Wir waren beide Kollegen. Und dann, wenn ich was gemacht habe, dann guckt er und sagt er, Paruschki hast gemacht, Paruschki. Also, russischer Arsch. Und dann habe ich viele, viele Fehler gemacht und er traute sich nicht so richtig, mir das zu sagen, weil er denkt, ja, dann wird er irgendwann sagen, ja, du Klugscheißer oder so, weißt du alles. Oder? Also der wollte mich auch nicht irgendwie erniedrigen, aber sah immer, dass es falsch war und versuchte mich zu korrigieren irgendwie das. Und dann, aber ich merkte, ihm fällt das schwer. Und dann haben wir in der Mittagspause mal gesprochen und gesagt, so, Robert, du bist der Chef und der Meister und ich bin dein Lehrling. Lass uns das jetzt klarstellen, ich will lernen. Wir sind Kollegen, wir kriegen jeder einen Lohn, ich bin nicht offiziell sein Auszubildender. Aber ich will jetzt die Rollen klarstellen. Du lernst mich und ich bin der Schüler und du lernst mich. Und dann gab es keine Probleme mehr. Die Atmosphäre war wunderbar, wir hatten gute Gemeinschaft gehabt, wir haben uns lustig gemacht übereinander, auch so. Aber es gab keine Spannung. Ja? Und ich habe vieles gelernt. Und wir sind auch Freunde geworden, fast so, na, ich meine so, auf der Arbeit so gute Kumpels geworden. Kommunikation musste erst, geschah dann, als die Rollen verteilt wurden, die Rollen. Und deswegen, denke ich, ist das erstmal sehr entscheidend auch, wenn wir vor Gott die Rollen annehmen, ja. Ja, das ist meine Rolle, das ist meine Rolle. Dass der Mann nicht von der Verantwortung sich drückt. Das ist das Problem des Mannes heute. Er drückt sich. Wir sehen dann, wie Adam sich das gleich nach der Sünde gedrückt hat. Ja, warum fragst du mich? Nee, du bist der Verantwortliche, deswegen frage ich dich. Aber die Frau ist es unwahrscheinlich leicht, sich zu unterordnen oder zu folgen, wenn der Mann sich der Autorität unterordnet. Also das hat alles seine Folgen. Ja? Und einer kann nicht auf Kosten des anderen seine Rolle so übernehmen. Und, aber ich werde jetzt nicht ausführlich hier stehen bleiben. Das Zweite sehen wir, das erste sind die Rollen, das Zweite sehen wir die Annahme. Die Annahme des Partners, das kann man nicht überschätzen, diese Sache. Weil die Annahme, wenn ich weiß, dass mein Partner mich angenommen hat, mit Haut und Haare, mit meinen Fehlern und meinen Stärken, meinen Schwächen, also ich bin angenommen, dann kann ich auch Kritik ertragen, ich weiß ganz tief da, sie hat mich so angenommen, wie ich bin. Diese Annahme, das ist ja ein Teil von mir. Paulus hat ergänzt das. Jeder hat ja zu seinem Körper eine gute Beziehung. Wenn er friert, dann wärmt er das, wenn er Hunger hat, isst er was. Und das ist ein Teil von deinem, also das wurde ja von dir genommen, das ist ja ein Teil von mir und nicht nur der Körper. Diese Person, das ist ja so so meine Verlängerung, oder sie lebt durch ihn und er lebt durch sie. Eigentlich ist das so eine Einheit wie zwei Hände zum Beispiel. Ja? Diese Hand ist nicht neidisch, wenn diese Hand Erfolg hat. Oder diese Hand Brot schneidet und schneidet, wird diese Hand nicht nehmen und ich schneide. So, das ist so eine Einheit. Diese Annahme, das bedeutet, ihre Ehre ist meine Ehre. Ihre Schande ist meine Schande. Seine Schande ist meine Schande. Seine Ehre ist meine Ehre. Ich trenne das nicht. Ich trenne ihn nicht. Ich trenne sie nicht von mir. Und wie du mit dir selber umgehst, also dieses Einssein, das schafft weiter eine Basis für Kommunikation. Habt ihr mal erlebt in der Ehe, wenn ihr zum Beispiel in einer Familie seid oder irgendwo zum Mittag eingeladen oder wer weiß, bei den Verwandten mal sind oder jetzt Weihnachten oder irgendwelche Fest und dann bringt die Frau was auf den Tisch. Ich nehme das Beispiel, es gibt verschiedene andere Beispiele. Und der Mann, der sagt ein Wort und die Frau, die wird rot, läuft rot an und die sagt kein Wort, aber die würde wahrscheinlich jetzt explodieren. Wenn keiner da wäre, die würde ihnen wahrscheinlich den Kessel auf den Kopf kommen. Die ist so voll Wut, die sagt nur ein Wort, eine Bemerkung. Ja, und was bedeutet das? Dass es gab keine Annahme. Es war da, was anderes fehlt da, diese Annahme. Oder umgekehrt. Die Frau, die sagt eine Bemerkung, dass ja etwas schief da ist oder sowas, der Mann da gemacht hat. Und der schmeißt alles hin und sagt, dann mach doch selber alles. Ja, das bedeutet, er hat sich nicht angenommen gefühlt oder sie fühlt sich auch nicht angenommen, ja, wenn das von ihrer Seite dieses Ärger kommt. Was ist die Grundlage? Ja, wenn man sich annimmt, ja, dann kann man auch Kritik ertragen. Ich habe auch erlebt, wo der Mann sie voll nach meiner Art blamiert hat, vor den Gästen. So, ja. Und sie hat geschmust, sie hat noch selber über sich noch was Witziges gesagt und sagte, also was der Mann noch nicht mal erwähnt hat und so. Und die fühlte sich überhaupt nicht verletzt. Und die haben dann Späßchen gemacht, dann haben sie miteinander so vor den Leuten, aber man merkt, das ist keine Spannung. Und das zeigt, dass im Grunde ganz tief, die haben sich einander angenommen, die sind eins. Aber dann können sie auch ohne Angst zu haben, jetzt sage ich was und dann fühlt er sich verletzt und umgekehrt. Also die Annahme ist eine zweite Säule, auf die dann die Kommunikation aufgebaut wird. Und dann lesen wir noch verlassen. Verlassen und anhängen. Das sind zwei nächste Säulen. Verlassen bedeutet, wenn ein Mensch wirklich verlässt, dann kann er auch wirklich anhängen. Aber wenn ein Mensch nicht wirklich anhängen sich kann am anderen, und das meine ich jetzt nicht Sex oder physisch, das meine ich überhaupt sein Leben einfach sich hingeben, sein Leben einfach ausliefern. Also das bedeutet keine Selbstmitleidgefühle, keine diese Selbstmitleid, diese Diskette, die immer ständig im Computer steckt und dann ist im Bildschirm alles nur schwarz und alles negativ. Dass der Mensch, wenn er loslässt und sich anhängt, dann gibt es eine wirkliche Einheit. Aber bevor die Einheit geschehen kann, muss erst losgelassen. Und das hier steht Vater und Mutter. Und das bedeutet nicht nur auszuziehen von Vater und Mutter, das bedeutet so vieles, was da alles drin ist, emotionale Bindungen zwischen Eltern, zwischen Vater und Mutter. Es gibt keine Geheimnisse mehr zwischen mir und meiner Mama oder meinem Papa. Jetzt gibt es nur noch zwischen mir und meiner Frau. Ich meine, jetzt binde ich auch die emotionale Bindung, trenne ich. Nicht, dass ich nicht mehr Beziehungen habe. Ich habe sehr gute Beziehungen zu den Eltern. Ich schätze und ich ehre auch Vater und Mutter. Aber dieses sich trennen innerlich, und das bedeutet auch das ganze Erbe, das Benehmen, wie deine Mutter, du benimmst dich wie deine Mutter, wie dein Vater. Das sind die Gewohnheiten, also die ganze Rahmen, uns ist das nicht bewusst, in der Ehe wird das bewusst, was das für ein Rahmen ist. Meine Mutter sagte mir, André, ich entdecke mit Schrecken, dass ich meine Mutter so schrecklich, so negativ nachahme. Mir ist das nicht mal bewusst. Ich habe mich so schrecklich geärgert, wenn sie sich eingemischt hat in die Kindererziehung. Wenn sie sagte, was ich sollte mit euch tun, wie ich soll anziehen und so weiter. Und jetzt sage ich euch, warum ziehen die sich so an? Warum machen die sowas? Und ich entdecke mit Schrecken, dass ich meine Oma so schrecklich ähnlich, meine Mutter so schrecklich ähnlich bin. Ja gut, dann muss ich auch überlegen, was ich so mitgeworfen habe, was ich so mitgenommen habe. Und das bedeutet alles, diese Trennung bedeutet, man kann dann nur was Neues aufbauen, wenn man das Alte abgebrochen hat. Jemand sagt, Hälfte, Hälfte. Ich breche die Hälfte Stadt meine ab, die ich schon aufgebaut habe, und du brichst die Hälfte Stadt ab, die du aufgebaut hast als Single, und jetzt wollen wir zusammen eine Stadt bauen. Wird nicht funktionieren. Alles abbrechen und ganz neu eine Stadt bauen. Wenn du etwas mitnimmst, an was du noch hängst, dann wird es nicht ein Anhängen an den Partner sein. Ja, und nur so funktioniert dann der Letzte. Und das ist die physische Einheit, Intimität. Das hat diese Grundlage. Wenn diese Grundlage fehlt, Sex wird keine Ehe halten. Das ist ein Schwachsinn. Das wird sie nicht zusammenhalten. Das ist die letzte Phase, also das ist das Letzte, was diese Bedingung hat, um eine gottgewollte, eine harmonische Ehe zu haben. Natürlich gibt es in jeder Ehe Probleme und wird es geben. Aber gerade auf diesem Weg können wir sie bewältigen, diese Probleme. Jedenfalls, ich will jetzt keine Hochzeitspredigt halten, aber das war so kurz über den Schöpfungsbericht von Adam und Eva. Dran hier. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit jetzt, um die zu dem Sündenfall
Thema zu kommen?
Zum eigentlichen Thema zu kommen.
Ja, klar.
Wir stehen jetzt vor dem Sündenfall, weil das ist jetzt das Ereignis, was die ganze Weltgeschichte verändert hat. Ja? Also jemand sagte, das schlimmste Ereignis vor dem Jahrhundert war diese Atombombe erfunden. Du kannst hier vorbeigehen, wenn du möchtest, oder? Oder? Nee. Die erste Atomexplosion. Wo war die geschehen? Japan. Aber eigentlich ist die viel früher geschehen. Die ist im Paradies geschehen. Wo der Sündenfall, das ist nichts anderes, als den Kern zu spalten. So wie die physische Welt die Materie gemacht hat, so war auch die geistliche Welt. Funktionierte die. Gott in der Mitte und die Schöpfung um Gott. Gott war der Kern und die Schöpfung drehte sich um den Kern, um die Sonne. Gott war die Sonne. Und jetzt wollte der Mensch Gott sein. Er wollte als Satellit Sonne werden. Er wollte den Kern ersetzen, er wollte den Kern entfernen und selber zum Kern werden. Ja, das ist ja die Kernenergie, wo der Atom wird gespaltet, der Kern wird aus dem Gleichgewicht gebracht, der Kern wird aus der Mitte geschossen. Und dann kommt diese schreckliche, zerstörende Kraft. Dieser Ursprung war im Garten Eden, wo wir sehen, wie Mensch aus seinem freien Willen die Schöpfungsordnung zerstört hat. Und dann kam Chaos. Das ist also ein Atom, wo Chaos entsteht, beschädigt den anderen Atom und so entsteht Chaos in den Atomen. Und das ist dann diese schreckliche Zerstörungskraft. Ja. Ich denke, dass wir nicht ausführlich brauchen lesen, diesen Abschnitt. Wir sehen nur noch, dass Gott Adam, für Adam und Eva, die hat einen Garten gemacht. Das war ein physischer Garten, weil da auch physische Flüsse genannt werden, die da aus diesem Garten rausfließen, flossen. Und das war, wenn wir geografisch so sehen, das war so Mesopotamien, da irgendwo in der Ecke, wo jetzt Irak, Iran sich befinden. Aber das ist freigestellt natürlich. Wir können nur nach diesen vier Flüssen da ein bisschen uns orientieren. Aber das war ein Garten, der schön war, den Gott extra noch gepflanzt hat für den Mensch. Und in diesem Garten gab es die zwei Bäume. Lass uns mal lesen, 2. Kapitel. Vom 15. Vers, lass uns mal lesen. 2, 15 und 16. Und 4 und 17 auch.
Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben.
Erstmal sehen wir wieder Gottes souveränes Handeln. Er nimmt den Menschen, fragt ihn nicht: Willst du in diesem Garten leben? Willst du nicht? Er nimmt ihn und setzt ihn in diesen Garten ein. Hier willst du leben. Wir sehen, dass Gott auch heute souverän ist. Er hat uns nicht gefragt, wo wir geboren worden wollen, wo wir aufwachsen wollen, welche unsere Eltern wollen sein. Er hat das einfach so gemacht, dass du da geboren warst und da aufgewachsen bist, wo du geboren warst, und du konntest das auch selber nicht entscheiden. Vieles können wir selber nicht entscheiden über uns. Das hat Gott in seinem souveränen Handeln gemacht. Und so hat er mit Adam gemacht. Und er hat auch diese zwei Bäume gepflanzt. Ja, der Mensch aus seinem Verstand sagt: Warum hat er das gemacht? Dann hätten wir die Probleme nicht und so weiter. Kennt ihr die Geschichten, die Fragen, die immer kommen. Aber von wo können wir das wissen? Wir sind so begrenzt. Vielleicht ein kleines Beispiel. Wenn die Mutter Mittag kocht, ja, der Vater kommt von der Arbeit, die Kinder kommen von der Schule, die Mutter muss Mittag machen für die Kinder. Und ein Kleiner, der Jüngste, der kann noch eben so krabbeln, der krabbelt. So, ein Kleiner, das Baby, ist mit ihr zu Hause. Und jetzt klettert das, regt er sich auf, das Baby, der Kleiner, und streckt seine Hand zum Herd. Er kann nicht mal sehen, was da ist, aber streckt seine Hand zum Herd und verbrennt sich die Finger am Herd, am heißen Herd. Und dann kann man sagen: Ja, Mutter, warum hast du überhaupt den Herd angeschaltet? Warum hast du das gemacht? Hätte dieser Herd überhaupt nicht... Ja, musste ja nicht vielleicht im Haus überhaupt nicht sein, warum hast du den Herd im Haus gehabt und so. Das könnte das Kind vielleicht sagen: Ja, das tut mir weh, es tut mir weh, warum war das heiß da? Die Mutter hat ganz andere Absichten, dieser Herd hat ganz andere. Also das Kind kann das nicht begreifen, warum dieser Herd eingeschaltet, was da geschah überhaupt. Wir werden das in der Ewigkeit erkennen, was das überhaupt für eine Bedeutung hatte. So ganz in Gottes Perspektive. Wir können das nur fragen stellen: Ja, wenn dieser Baum nicht wäre, dann würde das was alles ganz anders. Aber wir sind so begrenzt, wir können so wenig verstehen in Gottes Handeln, deswegen müssen wir es einfach stehen lassen. Das war sein souveränes Handeln. Und natürlich wollte Gott nicht, dass der Mensch stirbt. Er hat das nicht vorgesehen. Er hat den Mensch nicht geschaffen, um zu sterben. Auch die Tiere nicht. Es steht nirgendwo geschrieben, dass sie mussten sterben. Aber der Mensch wurde gewarnt: Wenn du davon isst, von diesem Baum, dann wirst du sterben. Was bedeutete das für den Mensch? Sterben, ich würde hier gerne, wenn wir eine Pflanze hätten hier, könnten wir einen Ast abbrechen von der Pflanze. Vielleicht nächstes Mal bringen wir den mit. Und was würde dann passieren, wenn dieser Ast sich von der Wurzel trennt? Der würde sterben. Tod bedeutet, für Adam war das ein Zeichen, dass er konnte sich selber durch seinen freien Willen von dem Leben trennen. Und das hatte dann dreifache Auswirkung. Dieser Tod hätte dann eine dreifache Auswirkung, weil er nicht nur physisch war, seine Beziehung würde mit Gott zerbrechen. Wenn er würde Gott ungehorsam sein, würde seine Beziehung, er würde sich selber von Gott lösen. Das ist, er würde eine Entscheidung treffen, ohne Gott zu sein. Versteht ihr? Das ist nicht eine Strafe. Jemand stellt so eine Frage. Adam hat ja solche Sünde getan, die unsere Kinder jeden Tag tun. Aber wir bestrafen sie ja nicht mit dem Tod. Da hat die Mutter Bonbons gekauft und sagt, die Kinder, nimmt jetzt keine Bonbons davon. Und geht weg und der einer nimmt einen Bonbon. Wird die Mutter ihn umbringen dafür? Na, wie kann Gott so grausam handeln? Eine kleine Sünde und er bestraft ihn mit Tod. Ja, wir müssen mal wir müssen unser Verstand jetzt unter die Wahrheit unterordnen, was da wirklich los war. Das war nicht eine moralische Sünde. Wir messen die Sünde, der Mensch misst immer die Sünde mit moralischem Maßstab. Und wenn auf dem Baum 1000 Früchte waren und Gott sagt, fasst ihr, isst die nicht. Und er nimmt eine. Ja, ist ja nicht so ein Riesenverbrechen. Der hat ja keinen vergewaltigt, der hat ja keinen umgebracht. Wieso so eine harte Strafe mit Tod? Ja, wir müssen sehen, was überhaupt Tod ist in Gottes Augen. Tod ist sich trennen vom Leben. Und diese Entscheidung, die Sünde war nicht das Essen dieser Frucht. Das war eine Herzenswillensentscheidung, Gott los zu sein. Und wenn ein Ast sich entscheidet, Wurzel los zu werden oder Stamm los zu sein, dann bedeutet das sein Tod. Aus sich selbst kann kein Mensch, kein Wesen, kein Geschöpf kann aus sich selbst leben. Diese Lampe kann nicht aus sich selbst brennen. Wenn sie würde sich entscheiden, sich trennen von der Quelle, dann würde sie erlöschen. Gut, wenn der Herd sich würde trennen vom Strom, dann bleibt er noch ein bisschen warm. Aber er wird langsam kalt. Und so würde Adam nicht gleich umfallen, aber er würde anfangen zu sterben, kalt zu werden. Gott hat ihn gewarnt, der Tod bedeutet, deine Entscheidung, ungehorsam zu sein und sich gegen meinen Willen zu entscheiden, bedeutete, ich will selber Gott sein, ich will von Gott los sein, um selber zu wissen, was gut und schlecht ist. Weil der Mensch wurde nicht so geschaffen, um selber zu entscheiden. Zum Beispiel wie ein Auto, ja? Der Auto ist ja so gemacht, dass ein Mensch muss das Auto steuern. Das ist ein Steuer, dieses runde Lenkrad, das zeigt, dass der Auto nicht sich selber steuern kann. Wenn du das anmachst und den Gang einmachst und dann das fahren lässt, was geschieht dann? Ja, erste Wand oder erster Pfosten ist dann Schluss. Oder ein Schiff ist nicht so gebaut, dass das selber schwimmen kann. Das muss gelenkt werden. Wenn das freigesetzt wird, dann wird es gleich irgendwo im Sturm oder in einem Ufer oder in eine Klippe so dran kommen und zerschellen. Der Mensch wurde geschaffen, nicht um dass er selber entscheidet, was schlecht und gut ist, was richtig und falsch ist. Gott wollte ihn steuern. Gott wollte ihn lenken. So wurde er geschaffen einfach. Gott hatte nicht vor, dass der Mensch selber entscheidet, unabhängig von Gott, was schlecht, was richtig oder falsch ist. Und weil er ihn so erfunden, so ausgedacht hat, so gewollt hat, würde es für den Menschen bedeuten, dass er dann gottlos wird. Und das ist sein Verderben. Was würde passieren? Er würde geistlich sterben, er würde getrennt sein von Gott und dann würde auch sein Körper irgendwann sterben. Sein Körper würde auch sterben. Gott war die Quelle. Und Adam war mit 1000, so gesagt, Schläuchen angeschlossen an diese Quelle. Sein physisches Leben, sein seelisches Leben, sein Geist, alles war aus dieser Quelle, lebte aus dieser Quelle. Zum Beispiel, er brauchte nicht nur seine Nahrung und sein Klima, um zu überleben. Ein Mensch braucht ein gesundes Selbstbewusstsein. Zum Beispiel die Psychologen sagen selber, ich habe mal so einen Artikel gelesen von einem Psychologe, wo er sagte, dass das ist allgemein bekannt oder allgemein ist das festgestellt, wenn ein Mensch mindestens drei Dinge nicht hat, Der kann physisch gesund und alles haben. Aber wenn er innerlich nicht erfüllt ist, wenn er zum Beispiel überzeugt ist, dass in der ganzen Welt ist keiner, der ihn liebt. Ihn liebt, kein Mensch liebt ihn. Es gibt nicht einen Mensch auf der Welt, der ihn liebt. Dass er nichts kann, dass er überhaupt nichts verändern kann, dass er nichts kann und dass er dass keiner ihn braucht. Dass kein Mensch auf der Welt ihn braucht. Meistens geschieht dann Selbstmord. Also er hat keinen Sinn dann mehr zu leben, wenn er auch zu essen und alles hat. Aber wenn er überzeugt ist. Diese drei Sachen, es gibt noch viel mehr, aber diese drei wichtigsten Sachen hatte Adam auch von Gott. Er wusste, dass Gott ihn liebt. Er brauchte nur die Augen morgens aufmachen, da wusste er, wie Gott ihn liebt. Er mochte, so, brauchte nur eine Frucht im Mund nehmen, da wusste er neu, wie Gott ihn liebt. Er musste alles anschauen, mit Gott hat er Gemeinschaft. Er wusste, dass er was kann, weil Gott ihm so viel anvertraut hat. Er musste das Ganze verwalten, die ganze Erde verwalten. Und er wusste, dass Gott ihn braucht, weil Gott hat ihn geschaffen, er sollte jetzt sein Stellvertreter auf der Erde sein. Sein Selbstbewusstsein war aus dieser wahren Quelle gesund ernährt. Sein Körper, alles war an dieser Quelle angeschlossen. Und was bedeutete jetzt, wenn er diese Schläuche würde durchschneiden? Was würde das bedeuten für ihn? Er würde innerlich und äußerlich, er würde sterben. Tod würde die Folge sein. Gott hat ihn gewarnt, dass das würde eine ewige Auswirkung haben. Der Tod würde drei Dinge bedeuten. Der würde der Tod der Beziehung bedeuten, das ist der geistliche Tod. Da würde der Körper sterben, das ist der physische Tod. Aber weil die Entscheidung, gottlos zu sein, hat ja nicht der Körper getroffen, diese Entscheidung. Diese Entscheidung trifft ja die Person. Und das ist ja nicht der Körper. Deswegen, wenn der Körper stirbt, dann wird diese Entscheidung weiter existieren und weiter funktionieren. Weil diese Entscheidung wird dann in die Ewigkeit rübergehen. Mit der Person, die dann aus ihrem Haus rausgeht, diese Entscheidung wird nicht annulliert. Deswegen war das eine ewige Katastrophe für den Mensch. Wenn der würde sich gegen Gott entscheiden. Und Gott hat hier stehen nur kurze Worte. Gott hat ihm gewarnt. Du wirst des Todes sterben, wenn du dich entscheidest, wenn du deinen freien Willen gegen mich setzt. Und wir sehen auch, dass bei Gott das ist die wahre Sünde, nicht die moralische. Gott misst die Sünde nicht mit moralischen Werten, Maßstäben, sondern mit einem Zustand. Und ich frage dann die Leute, wie meint ihr, was ist die schlimmste Sünde, die es überhaupt gibt auf der Welt? Früher hatten die immer Mord gesagt oder irgendwas sowas. Aber jetzt sagen die, was würdet ihr sagen? Aus diesem. Unabhängig sein von Gott. Unabhängig sein von Gott. Das ist der Ursprung aller Sünden. Und deswegen messt Gott unseren Zustand. Nicht nach dem, was wir alles Schlechtes oder Gutes gemacht haben, sondern nicht nach unserem Werk, sondern nach unserem Zustand. Sind wir Gott los oder nicht? Das ist die Entscheidung für unsere Ewigkeit. Und deswegen ist hier mal schon eine Korrektur, was Gott für Sünde hält und was ein Mensch für Sünde hält. Bei Gott ist der Apfelbaum, auch am Winter ein Apfelbaum. Wenn keine Äpfel da hängen. Weil er sieht das Herz, er sieht die Natur. Ja. Wir sagen, der Mensch, wenn der was Schlechtes getan hat, sind die schlechte Früchte, ja, das ist der Sünder. Aber Gott sieht den Sünder schon im Kern. Die Sünde, das ist die Entscheidung. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo sie wirklich die Frucht essen. Wir nehmen für uns noch vielleicht 15 Minuten. Und dann kam die Verführung. Lass uns mal den dritten Kapitel lesen, von Anfang. Vielleicht bis sieben Verse, erste sieben Verse.
Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß.
Mhm. Ja, bis hier. Also, das war ein Zeichen, dieses Essen vom Baum, das war ein Zeichen, dass sie sich mit dieser Entscheidung identifiziert haben. Das Essen selbst war nur ein äußeres Zeichen für ihre Entscheidung. Genauso wie Taufe ist ein äußeres Zeichen von irgendwelcher Entscheidung. Das ist selber nicht, der Mensch wird nicht durch eine Taufe gerettet. Aber das ist ein Zeichen der Entscheidung. Und der Abfall von Gott war, als sie entschieden sich haben, Gott zu sein. Aber das äußerte sich in dem, dass sie die Frucht gegessen haben. Und hier sehen wir, wie Adam sich identifiziert hat mit dem Baum von Guten und Bösen. Er hat diese Frucht gegessen. Ich denke, wenn er sie im Mund hat und rausgespuckt hat, vielleicht war das noch nicht so spät. Aber der hat das geschluckt und was wir essen, das wird zu unserem Körper. Das Brot, was ich gegessen habe, das alles wird zu unserem Körper. Das verdaut sich und verteilt sich in unserem Körper. Das sind wir. Was wir essen, das sind wir. Als physischer Mensch meine ich jetzt. Und dieser Baum, das war nicht nur eine physische Frucht. Er hat sich identifiziert mit diesem Guten und Schlechten. Er konnte jetzt selber entscheiden. Er hat sich unabhängig von Gott gemacht mit dieser Entscheidung. Und wir kennen diese Tiefe der geistlichen Ausmaßes dieser Entscheidung, wird jetzt nicht nachvollziehen wahrscheinlich. Aber das war der traurigste Moment der Menschengeschichte. Hier. In Adam hat sich die ganze Welt von Gott getrennt. Hier. Wir sehen, dass diese Entscheidung Folgen hatte. Und wir werden die Folgen dann später sehen. Wir sehen nur, dass ihre Augen geöffnet wurden und die Verführung war ja in dem, dass ihr werdet sein wie Gott und die Frau hat dann diese Erfahrung gemacht mit diesen drei Seiten der Sünde, Fleischeslust, Augenlust und hoffärtiges Leben, was Johannes erwähnt. Ja? Das geschah hier gerade bei diesem Baum. Und das war die schlechte Nachricht, dass wir und alle Menschen in Adam diese Entscheidung getroffen haben, Gott los zu sein. Er hat die getroffen für uns. Ich sage mit einem Beispiel, werde ich schließen, das habe ich auch vielleicht mal gebracht, ja, ich kann das am meisten mit meinem Leben erklären. Ich bin als Deutscher in der Sowjetunion in Russland geboren und konnte nicht daraus. Meine Eltern haben abgegeben einen Antrag nach Deutschland, aber kriegten Absage. Wir konnten nicht erstmal da raus. Und die Entscheidung hat mein Opa getroffen, Opa. Als er vor 200 Jahren nach Russland ausgewandert war, hat er für uns alle diese Entscheidung getroffen. Wir sind alle da geboren. Er hat uns nicht gefragt darüber, aber spielt keine Rolle. Wir waren in diesem System geboren. Mein Onkel musste 10 Jahre im Knast sitzen. Also es gab viele, viele negative und viele, viele schlechte Erfahrungen, besonders für die Deutschen. Unschuldig, beschuldigt, verfolgt. Wieso sind sie da? Wieso mussten sie das alles erleben? Ja, weil der Opa mal eine Entscheidung getroffen hat. Und die mussten diese Folgen tragen. Und die Menschen waren Gottes Ebenbild. Aber jetzt waren sie getrennt von Gott. Ich war im Pass ein Deutscher, aber ich war ein sowjetischer Bürger und durfte nicht raus. Aber so war der Mensch auch, Gottes Ebenbild, aber er durfte nicht zurück. weil jemand entschieden hat, Gott los zu sein, der vor uns, unser Vorfahr. Und deswegen hat jeden Mensch dieses Schicksal getroffen. Nur das ist nicht die Ende der Nachricht. Ja? Wenn wir die gute, die schlechte Nachricht hören, dann ist immer gleich auch die gute Nachricht dabei. Wir werden das nächstes Mal sehen. Gott bleibt nie bei dem Gericht stehen. Und als wir zurück wollten, als die Deutschen zurück konnten nach Deutschland, da konnte aber kein Opa für mich entscheiden. Da musste ich mich selber entscheiden. Jeder Deutsche musste sich selber entscheiden. Und auch heute, wenn ein Mensch zurück will zu Gott, dann muss jeder persönlich sich entscheiden, Gott zu begegnen. Kann kein Adam und kein Opa für uns machen. Ja? Ob zwar wir durch Adam von Gott getrennt wurden, müssen wir durch unsere persönliche Entscheidung wieder zu Gott kommen. Lass uns hier stehen bleiben. Schon spät und wir werden dann nächstes Mal noch weitergehen und sehen neues Entdecken in Gottes Charakter. Vielleicht nur kurz Zusammenfassung, was wir neu gelernt haben über Gott, dass er anders über die Sünde sieht wie der Mensch, dass er das, was er sagt, auch hält. Nicht, dass Gott, nachdem Adam das gemacht hat, doch seine Entscheidung geändert hat oder seine Meinung geändert hat. Gott meint das, was er sagt, und er tut das, was er sagt. Wir sehen auch, dass Gott ein gerechter Gott ist. Zum Beispiel, warum konnte Gott das nicht verhindern? Wir überlegen immer mit unserem menschlichen Verstand und verstehen das nicht. Zurück zum Kind. Wenn die Mutter sieht, dass das Kind sich entscheidet, sie hat ihm gesagt, nimm dieses heiße Ding nicht, diese heiße Kartoffel oder dieses heiße Ding, was da steht. Und das Kind entscheidet sich, das doch zu nehmen. Was macht die Mutter dann? Klopft ihm auf die Hand und zieht ihn weg. Ja, Gott wusste, hat Gott nicht gesehen, dass Adam schon die Hand ausgestreckt hat zu der Frucht. Konnte Gott das nicht verhindern irgendwie? Natürlich wusste Gott und hat das gesehen. Aber weil Gott nicht Mensch ist, weil Gott gerecht ist, konnte er das nicht. Durfte er das nicht. Er ist nicht so human wie wir. Aber er ist gerecht und in seinen Eigenschaften übertrifft er unser Verständnis von Gerechtigkeit, weil er ist ja Gott. Deswegen hat der Mensch die Entscheidung getroffen. Muss dann noch die Folgen tragen. Aber wir werden noch ein bisschen ausführlicher dann nächstes Mal eingehen auf diese Frage. Habt ihr Ergänzungen? Vielleicht Fragen oder so? Ich habe jetzt alles gesagt für heute.